Gesundheit hören.
Herzlich willkommen zu Gepflegt gefragt. In diesem Podcast beantworten wir eure Fragen rund um die Pflege, ob zu Hause oder im Pflegeheim. Für Menschen, die pflegebedürftig sind und für alle, die sich um pflegebedürftige Menschen kümmern.
Herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Aglaya Adam, Gesundheitsjournalistin bei der Apothekenumschau.
Und mein Name ist Kai Klint. Ich bin Gesundheitsjournalist bei der Apothekenumschau sowie Aglaya und Pflegefachkraft.
Gepflegt gefragt ist ein Podcast von Gesundheit hören. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau. Und in dieser Folge wollen wir uns mit einem schwierigen Thema beschäftigen, nämlich mit schlechten Erfahrungen in Pflegeheimen. Was kann man als Angehörige, Angehöriger oder auch als Bewohner, Bewohnerin selbst tun, wenn man da Gewalt, Machtmissbrauch erlebt? Dazu habe ich mit einer Frau gesprochen, die mir erzählt hat, dass ihre Großmutter in einem Pflegeheim in Sachsen sehr unter einer bestimmten Pflegerin leidet.
Gewalt, Machtmissbrauch, das sind harte Worte, harte Themen, aber natürlich auch wichtige Themen, gerade für Menschen im Heim, die auch besonders verletzlich sind und sehr darauf angewiesen sind, dass sie gut behandelt werden. Wir haben für diese Folge deswegen auch mit wichtigen Expertinnen und Experten für das Thema gesprochen. Lasst uns einfach mal starten.
Meine Oma lebt im Pflegeheim und hat eine Gewalterfahrung im Nachtdienst gemacht. Eine Pflegerin hat ihr gedroht, sie nicht auf die Bettpfanne zu bringen. Der Toilettengang ist aus meiner Sicht ein Grundbedürfnis, das keinem verwehrt werden sollte.
Das war Nicole Schmidt. Ich nenne sie jetzt mal so. Sie heißt eigentlich anders, möchte aber, um ihre Oma zu schützen, nicht mit richtigem Namen genannt werden. Was sie gerade geschildert hat, ist eine Situation von mehreren, die schon passiert sind. Es geht um eine Pflegerin, mit der ihre Großmutter, die eben in einem Pflegeheim lebt, nach einem Schlaganfall schwer körperlich eingeschränkt ist. Mit dieser Pflegerin hat die Großmutter schon sehr viele schlechte Erfahrungen machen müssen.
Ja, klingt nach einem völlig inakzeptablen Verhalten, um das milde auszudrücken. Das ist im Grunde eine Form von Gewalt. Ja.
Genau, und diese letzte Situation hat jetzt eben auch dazu geführt, dass Frau Schmidt sich schon bei der Heimleitung beschwert hat und bei der Pflegedienstleitung. Und es gab Gespräche mit der betroffenen Pflegerin, mit der Großmutter, mit den Vorgesetzten. Momentan ist die Situation etwas besser, aber Frau Schmidt befürchtet, dass es wieder schlimmer werden könnte und fragt sich, was sie in dem Fall dann tun kann.
Genau, also unabhängig davon, dass diese Pflegerin nur noch ein halbes Jahr bis zur Rente hat, generell kann das ja immer passieren, frage ich mich, ist das jetzt alles erstmal, was ich tun konnte, oder gibt es noch andere Stellen, an die ich mich wenden kann? Sollte ich das überhaupt, wenn das meiner Oma nicht lieb ist, weil das ja auf sie zurückfallen könnte? Und genau, wohin kann man sich als Betroffener einfach wenden?
Ja, das sind viele und sehr gute Fragen natürlich. Wir schauen uns das jetzt in der Folge mal etwas genauer und nach an. Vielleicht erstmal zur Situation von der Oma, von der Hörerin, von Frau Schmidt.
Genau, das kann ich gerne nochmal erzählen.
Ja.
Also es ist so, dass die Großmutter schon 6 Jahre in diesem Pflegeheim lebt.
Ja.
Hm. Wie ich schon erwähnt hatte, hatte sie einen Schlaganfall und ist halbseitig gelähmt, aber kognitiv noch sehr fit. Sie ist absolut angewiesen auf Hilfe und deswegen ist diese Situation natürlich für sie sehr, sehr traurig. Sie ist aber eigentlich an sich zufrieden in diesem Heim und möchte nicht umziehen. Und die Probleme mit der Pflegerin sind schon sehr früh aufgetreten. Ich hatte Frau Schmidt gefragt, also es hat sich immer mehr zugespitzt. Am Anfang denkt man ja dann vielleicht auch, das ist was Persönliches, Zwischenmenschliches. Es ist normal, dass man mit manchen Menschen besser auskommt, mit manchen schlechter. Aber diese Situation nachts mit der Bettpfanne ist eben doch Machtausübung und eine Form von psychischer Gewalt. Und die Enkeltochter beschreibt ihre Großmutter eigentlich als sehr kooperativ, hat auch erzählt, dass die eigentlich gar nicht dafür war, dass überhaupt irgendwelche Beschwerden eingereicht werden.
Warum nicht?
Ja, weil sie eben befürchtet, dass sie dann schlechter behandelt werden könnte. Dazu können wir dann später auch nochmal kommen.
Ja, das ist ein Problem.
Aber die Enkeltochter hat auch beobachtet, dass ihre Großmutter eben sich ganz anders verhält, als es eigentlich ihrer Persönlichkeit entspricht, weil sie eigentlich eine sehr starke Frau ist und war und jetzt hier mit dieser Pflegerin sich sehr klein macht und eben fast nicht ihren Mund aufmachen wollte.
Das zeigt natürlich auch, welche Folgen so ein Verhalten haben kann für die betroffenen Heimbewohnenden. Ja, dass man eingeschüchtert ist, dass man Angst hat, dass man in seinem Wohlbefinden massiv eingeschränkt ist, dass man sich vielleicht gar nicht mehr traut, um Hilfe, um Unterstützung zu bitten. Also das ist keine Bagatelle.
Genau. Und daran lässt sich ja vielleicht auch ablesen, dass es eine Art von Gewalt ist, weil die Reaktion ist ja wirklich sehr eingeschüchtert. Wir haben im Vorfeld auch drüber gesprochen, was denn genau Gewalt in einem Heim bedeutet. Man hört ja immer wieder von schlimmen Pflegeskandalen. Aber tatsächlich ist das, was die Großmutter von Frau Schmidt erlebt hat, auf jeden Fall auch Gewalt.
Genau, ich habe mit Ulrike Kämpchen gesprochen. Sie ist Juristin beim BIFA Pflegeschutzbund, der sich vor allen Dingen auch um Menschen kümmert, um Menschen vertritt, die im Heim oder in Einrichtungen leben. Und ja, sie hat nochmal betont, dass der Begriff Gewalt nicht nur physische Gewalt, wie man vielleicht spontan meinen könnte, also körperliche Gewalt meint oder auch verbale Gewalt, sondern speziell in der Pflege deutlich darüber hinausgeht.
Das ist immer dann, wenn jemand zu einem Handeln oder Unterlassen gebracht wird oder auch alleine Beleidigung erfährt. Ne? Also Gewalt ist ja tatsächlich schon, wenn ich jemanden zum Beispiel zwingen würde, weil ich die Tasse an die Lippen drücke, den Mund zu öffnen, damit die Person trinkt. Ich das aber nur gemacht habe, weil es vielleicht heiß ist und ich sage, die muss ja mit Flüssigkeit versorgt werden. Da habe ich trotzdem schon Gewalt begangen an dem Augenblick, ne? Obwohl ich es doch nur gut meine. Und also der Zweck heiligt hier nicht die Mittel. Also immer dann, wenn ich jemanden erniedrige, verbal zum Beispiel, wenn ich jemanden durch Gesten oder Handlungen einen Schreck gebe auch schon oder drohe, dass er Angst vor mir bekommt, das sind alles schon Gewalthandlungen. Allein wenn ich jemanden durch eine Geste zum Beispiel oder durch einen bösen Blick dazu bringe, dass er zurückschreckt vor etwas, was er tun möchte, ne? Das ist auch schon Gewalt in dem Sinne.
Ja, genau. Und man kann daraus ganz schnell ableiten, natürlich ist auch das Verhalten, das die Pflegerin gezeigt hat gegenüber der Großmutter unserer Hörerin, als Gewalt zu bewerten. Und was man vielleicht auch so ein bisschen raushört aus dem, was Frau Kämpchen gesagt hat, ist, was ich ja auch kenne aus meiner beruflichen Praxis, dass man natürlich auch als Pflegekraft schnell in so Situationen kommt, wo eine gewisse Gewaltgefahr besteht, einfach aufgrund des Zeitmangels, den man oft hat oder der Konstellation, in der man arbeitet, unterbesetzt ist vielleicht auch in der Schicht, können auch Konstellationen entstehen, wo man vielleicht auch unbeabsichtigt zu gewalttätigem Verhalten gegenüber Patientinnen oder Bewohnenden neigt.
Bevor wir später darauf zu sprechen kommen, dass es natürlich Strategien gibt, um solche Vorfälle
ganz wichtig,
zu minimieren, nämlich zum Beispiel Gewaltpräventionsprogramme in Heimen, wollte ich nochmal erzählen, dass die Meinung von Frau Kämpchen, dass Gewalt nicht nur körperliche Gewalt bedeutet, sondern eben auch psychische Gewalt und dass nicht blaue Flecken und Schläge das die einzige Form von Gewalt sein müssen. Diese Auffassung teilen im Prinzip alle Expertinnen und Experten, mit denen wir gesprochen haben.
Richtig.
Wer dazu auch ganz klar sich geäußert hat, war Andrea Würz, mit der ich auch sprechen konnte. Sie ist ehemalige Gesundheitsamtsmitarbeiterin im Landkreis Miesbach gewesen und hat vor einigen Jahren einen ganz großen Pflegeskandal in einem Pflegeheim am Schliersee aufgedeckt.
Ich erinnere mich. Ist
jetzt als Aufklärerin und Expertin und auch als Whistleblowerin im Pflegebereich unterwegs und hat zum Beispiel auch mit Wallraff Undercover einen Film gedreht, wo sie in Pflegeheimen
recherchiert hat
und umgesehen hat. Genau. Und was sie beobachtet, ist natürlich, dass viele erstmal überlegen, ist es jetzt schon so schlimm, dass ich überhaupt mich beschwere? Bringt es überhaupt, mich zu beschweren? Und sie hat aber gesagt, es ist immer besser, den Mund aufzumachen.
Was man immer erstmal sagen muss, ist, dass Schweigen so gar keine Option ist. Das ist keine, weil die pflegebedürftige Großmutter ja zunächst erstmal einen Schaden erlitten hat. Ja, und was sie da erlebt hat, ist eine psychische Form von Gewalt. Und ihr anzudrohen, dass ihre Grundbedürfnisse nicht erfüllt werden, ist auch Gewalt. Ich erinnere immer ganz gerne daran, dass die Menschen, die dort versorgt werden, nicht nur versorgt und gepflegt werden, sondern es handelt sich hier um ihren Lebensraum. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, dass wir nochmal gucken, wer hat eigentlich genau wo irgendwelche Rechte und Pflichten? Also zunächst erstmal hat jeder Mensch seine Grundrechte und es darf ihm keine Gewalt angetan werden, weder im Pflegeheim noch sonst irgendwo.
Ja, das ist ganz wichtig, was Frau Würz hier sagt. Auch die Feststellung, dass ein Heim ja ein Ort ist, wo sich die Menschen zu Hause und sicher fühlen müssen, können. Und auch gerade mit ihrem Pflegebedarf, mit ihrem Hilfebedarf, ja auch sehr verletzlich sind, so dass man einem Heim auch besondere Ansprüche dran stellen muss, dass Menschen vor Gewalt geschützt sind. Und der zweite Punkt, den ich hier ganz wichtig finde, ist wirklich dieser Appell, bitte sagt, sprecht es an, also an die Angehörigen oder auch an die Betroffenen gerichtet, habt da keine Scheu, habt kein schlechtes Gewissen. Es ist euer gutes Recht, es ist sogar im Grunde, würde ich fast sagen, aus Sicht der Angehörigen die Pflicht, das auch anzusprechen. Und ich vergleiche das auch, ja, oder auch wenn es vielleicht ein hinkender Vergleich ist, ganz gerne mal so mit so anderen Rechtsgeschäften, die man im Alltag hat. Also wenn ich jetzt meinetwegen eine Waschmaschine kaufe und ich habe da was zu beanstanden, sie fällt nach kurzer Zeit aus. Ich hätte ja nie irgendwie, ich würde nie überlegen, mich da zu beklagen, zu beschweren und das zu reklamieren.
Ja.
Speziell aber bei einem Bereich jetzt wie Pflege scheut man sich das offensichtlich. Das ist einerseits verständlich, weil natürlich aus Sicht der Betroffenen, der pflegebedürftigen Menschen, die im Heim leben, auch ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis da ist. Aber andererseits ist es genau da natürlich auch besonders wichtig, dass man darauf guckt, dass die Pflege funktioniert, dass man sich gut behandelt fühlt, würdevoll behandelt fühlt.
Ja, da hast du jetzt einen Punkt angeschnitten. Ein Pflegeheimplatz kostet ja auch immens viel Geld. Und im Prinzip ist es natürlich so, dass man dann erwarten darf und sollte, dass man gut behandelt wird. Und den anderen Punkt, den du angesprochen hast, es ist natürlich so, dass das Gefühl, wenn ich mich jetzt beschwere, ob sich dann was ändert und ob es nicht sogar für einen selbst subtil noch mehr zu Anfeindungen kommt und man sich in eine schlechte Position damit bringt, das schwingt natürlich auch immer mit. Aber ich bin da total bei Frau Würz. Es ist immer besser, den Mund aufzumachen und was zu sagen, als solche Situationen hinzunehmen.
Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht können wir auch mal so ein bisschen aufdröseln, wie man da vorgehen könnte. Wir haben dazu ja auch mit verschiedenen Expertinnen und Experten gesprochen. Der erste Schritt kann sein, dass man auch die betroffene Person, also in diesem Fall die Pflegerin, selbst anspricht und einfach mal als Angehörige den Eindruck schildert, den man hat. Mhm. Also meine Oma schildert mir das und das und ich habe den Eindruck, dass sie ihr sehr zusetzt und ich finde selbst, dass dieses Verhalten nicht akzeptabel ist. Wie ja. sehen Sie das? Also dass man da erstmal so sachlich einsteigt, das ist vielleicht schwierig, weil man vielleicht auch emotional da sehr aufgewühlt ist, wenn man so etwas bei einem nahen Angehörigen erlebt, der so schlecht behandelt wird.
Ja.
Deswegen kann man auch gleich zur Wohnbereichsleitung gehen, wenn man sich also nicht in der Lage fühlt, sachlich mit der betroffenen Pflegefachkraft zu sprechen.
Mhm.
Zur Wohnbereichsleitung, das ist so die nächste Hierarchieebene im Heim, mit der sprechen. Und es ist auch mal ein ganz guter Weg, wenn man da vielleicht so extra um einen Termin bittet.
Mhm.
Also manchmal ist es auch ganz gut, das spontan anzusprechen, aber manchmal ist es auch gut, einen Termin auszumachen, weil dadurch ist mehr Ruhe da und man wertet vielleicht das Anliegen auch noch ein bisschen auf, wenn man sich einen Termin geben lässt.
Ja, ich habe auch von mehreren Seiten gehört, dass es Sinn macht, dass man sich auch zum Beispiel mit den anderen Bewohnenden mal unterhält oder die Situation ein paar Mal beobachtet und dass vielleicht auch, wenn es einem Bewohnerbeirat, oder? So
heißt ja, es. Gibt's auch. Oder Heimbeirat, ja.
Heimbeirat, dass man das da auch mal zum Thema macht. Also lustigerweise hat Frau Schmidt erzählt, dass ihre Großmutter sogar in diesem Beirat mal sich sehr engagiert hat. Aber da sind so ganz heikle Themen nicht zur Sprache gekommen, sondern die Bewohner dann haben sich da mehr über die Essenssituation und über Aktivitäten, die vielleicht auch
Freizeitgestaltung, ja.
Aber alle Expertinnen und Experten haben eigentlich gemeint, dass es sinnvoll ist, dass man eben auch mal so mit den anderen Heimbewohnerinnen und Bewohnern, soweit es natürlich noch möglich ist, viele leiden ja auch unter Demenz, aber dass man sich einfach austauscht und seine Erfahrungen auch austauscht.
Ja, genau. Und auch mit anderen Angehörigen austauschen. Also ich habe so mitbekommen, dass die Kontakte der Angehörigen untereinander in Heimen nicht sehr stark sind. Es gibt zwar Angehörigenabende, aber die werden oft auch nicht so gut besucht. Manche Bewohnende haben ja auch Angehörige, die weit weg wohnen oder haben vielleicht gar keine Angehörige, die auch nicht so präsent sein können natürlich dann und wenn sie weit weg wohnen. Aber das ist auf jeden Fall auch eine Idee, dass man sich mit anderen Angehörigen kurz schließt und auch da mal fragt, welchen Eindruck habt ihr, haben sie von der Pflege hier im Haus und habt ihr ähnliche Probleme. Das ist auf jeden Fall auch schon mal gut. Es ist auch möglich, ich meine, das hängt ab vom Bundesland, weil die Heimgesetze immer auch Ländersache sind in Deutschland, dass der Heimbeirat, dass man sich da auch als Angehöriger engagieren und reinwählen lassen kann.
Also bei Frau Schmidt ist es so, dass sie relativ weit entfernt wohnt und ihre Eltern näher an dem Heim leben. Sie hat gemeint, dass da jetzt unter den Angehörigen nicht so ein reger Austausch stattfindet. Aber ich hatte ja schon erzählt, es sind die ersten Schritte jetzt schon passiert. Sie hat sich bei der Pflegedienstleitung beschwert und es gab Gespräche, die auch erstmal Wirkung gezeigt haben. Trotzdem hat sie sich ja an uns gewandt, weil sie befürchtet, dass es von neuem losgeht und immer die gleichen Schrauben zu drehen, wird wahrscheinlich nicht sinnvoll sein. Was wären denn dann die Schritte, die man geht, wenn so eine Situation einfach nicht abgestellt wird?
Ja, also an dem Punkt ist wahrscheinlich Frau Schmidt jetzt auch, dass man vielleicht über das Heim hinausgehen muss. Man kann, wenn es ein größerer Träger ist, also zum Beispiel eine Kette oder ein größerer Wohlfahrtsverband, der dieses Heim trägt, auch sich direkt an den Träger wenden. Das wäre dann praktisch die nächste so Instanz. Die Träger sollten, sage ich mal, auch Interesse daran haben, dass solche Vorkommnisse aufgeklärt und abgestellt werden. Wenn man da noch einen Schritt weiter gehen möchte oder muss, dann gibt es die Möglichkeit, die Heimaufsicht anzusprechen. Die heißt jetzt in jedem Bundesland anders. Ich nenne sie jetzt einfach mal Heimaufsicht. Das sind die Behörden, die darauf achten, dass die Heime ja ihre gesetzlichen Grundlagen beachten. Mhm. Wozu übrigens auch ein Gewaltschutzkonzept erzählt.
Das wäre dann in dem Fall die Heimaufsicht Sachsen?
Genau, also oft sind die Heimaufsichten bei den Kommunen oder Landkreisen, Landratsämtern angesiedelt. Es ist auch wieder von Bundesland zu Bundesland verschieden. In Sachsen ist es seit einigen Jahren so, dass sich das auf Länderebene abspielt. Also für den Freistaat Sachsen gibt es eine Heimaufsicht, die für den ganzen Freistaat zuständig ist. Das heißt Heimaufsicht des Kommunalen Sozialverbands Sachsen.
Mhm. Da muss ich mal fragen, also was googelt man ja nicht. Wie findet man die Stellen? Gibt man ein
Also ich würde schon sagen, also das Einfachste ist zu sagen, Heimaufsicht unter den Wohnorten, die man lebt. Dann wird man hoffentlich Glück haben. Ansonsten würde ich raten, dass man auch einfach vielleicht bei der örtlichen Verwaltung beim Rathaus anruft und sich erkundigt, wer ist für die Heime vor Ort zuständig, ordnungsrechtlich. Man kann sich an die Heimaufsicht wenden, auch als Angehöriger oder Betroffener sowieso, als Bewohner. Das ist eine Möglichkeit, die man gehen kann, dass die Heimaufsicht macht dann anlassbezogene Prüfungen. Das habe ich mir auch schildern lassen von einem Mitarbeiter der Heimaufsicht in Sachsen. Da gehen dann ein oder zwei Mitarbeiter in die Heime rein und weil ja der Vorgang selber oft gar nicht mehr rekonstruierbar ist, der liegt ja wahrscheinlich dann schon ein paar Wochen zurück, so wie in diesem Fall mit dem Toilettengang der Oma von Frau Schmidt, machen die halt so stichprobenhafte Befragungen von Bewohnern und versuchen das so ein bisschen einzugrenzen. Gibt es da eine Neigung oder ein Problem mit Gewaltanwendung in dieser Form, also mit psychischer Gewalt, mit Unterlassung von Hilfe? Das versuchen die dann rauszukriegen.
Du hattest gerade das Wort ordnungsrechtlich erwähnt. Also was bedeutet das?
Genau, das sagen wir so. Das Problem der Heimaufsicht ist, dass sie eigentlich verpflichtet ist, einmal im Jahr Heime zu prüfen, dass sie das aber oft aus Personalgründen nicht schaffen. Das ist auch wieder von Bundesland zu Bundesland verschieden, aber es ist wohl in manchen Bundesländern durchaus ein Problem, dass diese regelmäßige Prüfung eben doch nicht jährlich stattfinden kann.
Okay.
Aber sie kann natürlich anlassbezogen prüfen. Also wenn ich mich jetzt als Angehöriger dahin wende und schildere meinen Fall, dann besteht zumindest die Aussicht, dass das Heim sich auch konkret dieses Heim nochmal anschaut bei einem Extratermin. Ordnungsrechtlich heißt ja, dass die auch durchaus eine Möglichkeit haben, Auflagen zu machen. Zum Beispiel auch die Auflage, dass der betreffende Mitarbeiter, in diesem Fall die Pflegekraft, ein Beschäftigungsverbot erhält. Das ist natürlich ein scharfes Schwert. Ja. Die Möglichkeit gibt es aber zumindest im Bundesland oder im Freistaat Sachsen.
So hat es dir der Mitarbeitende
geschildert. Hat es mir der Mitarbeiter geschildert, genau. Und das kommt auch vor. Das ist schon vorgekommen. Das ist nicht gleichzusetzen mit einem Berufsverbot, also dass diese Menschen gar nicht mehr in der Pflege arbeiten dürften. Aber zumindest für die Einrichtung, um die es gerade geht, können die Heimaufsichtsmitarbeitenden ein Beschäftigungsverbot aussprechen.
Aber da muss wahrscheinlich dann schon viel vorgefallen sein und es wird wahrscheinlich auch rechtlich dann oder gerichtlich auch genau geprüft.
Ja, genau. Vielleicht muss man es immer wieder dazu sagen, es ist natürlich am besten, wenn man auf der unteren Ebene, das heißt auf der Ebene des Heims, im Gespräch eine Lösung findet. und es nicht so weit eskalieren lassen muss. Aber manchmal gibt es auch Situationen, wo man das vielleicht durchaus tun muss, einfach auch, ja. Und auch aus Verantwortung gegenüber den Bewohnerinnen und Bewohnern als Angehöriger, dann ist es halt so, ja.
Unser Fall ist ja schon schlimm genug, aber ich kann mir vorstellen, dass noch weitaus schlimmere Dinge passieren können. Also, dass wirklich Menschen nicht genug zu trinken kriegen und dann dehydrieren und so Geschichten,
genau,
wo man wirklich von Vernachlässigung dann spricht. Frau Würz meinte auch, da kann man dann auch die Polizei einschalten. Wie siehst du das?
Also ich würde sagen, das ist so wirklich so die letzte Maßnahme, Ultima Ratio, wie man so schön sagt, wenn die anderen Maßnahmen nichts gebracht haben. Ja, das ist natürlich nicht schön, aber warum soll man sich scheuen? Also wenn da wirklich Hinweise auf Misshandlung, Gewalt, vielleicht sogar physische Gewalt, zum Beispiel Fixierung vorliegen, ohne dass es dafür irgendeinen richterlichen Beschluss gibt für eine Fixierung im Bett zum Beispiel, dann ist es, ja, dann kann man auch die 110 wählen. Mhm. Genau. Mhm. Vielleicht, wir haben noch nicht darüber gesprochen, es gibt doch den medizinischen Dienst, den ja wahrscheinlich viele unserer Hörerinnen und Hörer auch kennen, über die Pflegebegutachtung. Die machen ja die Pflegebegutachtung, Pflegeeinstufung für die Pflegekassen. Der nimmt auch Prüfungen der Heime vor. An den kann man sich auch wenden. Da ist es oft am einfachsten, wenn man sich an die Pflegekasse wendet, weil die Pflegekasse beauftragt den medizinischen Dienst. Und der medizinische Dienst kann dann auch anlassbezogene Prüfungen durchführen. Mhm. Wobei es da eine gewisse Einschränkung gibt. Der medizinische Dienst guckt vor allem nach der Pflegequalität und kann nicht die gleichen Auflagen machen wie die Heimaufsicht.
Also das bedeutet, im Prinzip gibt es zwei Instanzen, einmal die Heimaufsicht und einmal der medizinische Dienst, die übergeordnet auch kontrollieren können, ob in dem Heim alles in Ordnung ist.
Genau. Was man vielleicht der Vollständigkeit halber noch nennen kann, es gibt in vielen Orten, zum Teil ist es kommunal, zum Teil auf Länderebene, Beschwerdestellen, Altenpflege. Die haben unterschiedliche Aufgaben, die haben im Grunde eher also sie haben schon eine wichtige Aufgabe, aber sie haben eher eine moderierende Funktion, würde ich sagen. Sie versuchen dann auch teilweise so wie so ein Mediator da zu Lösungen zu finden. Die haben oft auch die Kompetenz und die Zeit, sich vielleicht eingehender mit bestimmten Fällen zu beschäftigen, auch in die Heime reinzugehen. Sie haben aber nicht den gleichen rechtlichen Status hier wie jetzt die Heimaufsicht vor allen Dingen, aber auch wie der medizinische Dienst. Das Problem bei den Prüfungen sowohl des medizinischen Dienstes als auch der Heimaufsichten ist natürlich, dass es Momentaufnahmen sind. Also wenn die reguläre Prüfung machen, einmal im Jahr, dann ist es halt ein Tag. Wenn sie jetzt anlassbezogen prüfen, ist es auch im Grunde ein Tag. Und das macht es manchmal schwer, dann auch Vorfälle sichtbar zu machen, dokumentierbar zu machen. Man braucht am Ende, das hat uns auch bei Kämpchen gesagt, die Juristin vom BIFA Pflegeschutzbund, man braucht am Ende immer Beweise.
Das Problem, was wir immer haben in diesen Situationen, ist, dass man beweispflichtig ist. Und in der Regel ist ja keiner dabei, wenn solche verbalen Drohungen ausgesprochen werden. Das heißt, wir raten gleichzeitig mit der Suche nach Gesprächen, denn am Ende steht ein pflegebedürftiger Mensch, der einfach versorgt werden muss, raten wir auch immer gleichzeitig an zu gucken, kann man eine soziale Kontrolle aufbauen? Das heißt, kann man Besuchsfrequenzen erhöhen? Kann man andere Angehörige vielleicht hinzuziehen, dass die auch mal vorbeischauen? Denn je häufiger jemand da ist, desto eher kriegt man ja etwas mit. Und wenn wir mal juristisch denken, und wir sind hier nun mal Juristen, wir brauchen einfach Beweise.
Ja, das ist ja auf jeden Fall schon mal ein ziemlich konkreter Tipp, den Frau Kämpchen hier gibt.
Ja.
Und genau den gleichen hatte Frau Würz auch. Sie hat die Angehörigen als das Schutzschild für ihre pflegebedürftigen Verwandten bezeichnet und hat auch geraten, möglichst häufig unangekündigte Besuche zu machen, auch zu unterschiedlichen Tageszeiten. Klammer auf, wobei natürlich nachts immer schwierig ist. Da ist man selten dabei. Und einfach Präsenz zu zeigen. Was interessant war, ich habe da auch mit Frau Schmidt drüber gesprochen, die hat beobachtet, dass diese besagte Pflegerin ganz anders sich verhält, wenn Besuch da ist.
Also was halt aufgefallen ist, die ist immer sehr viel netter, wenn sie weiß, dass meine Oma Besuch hat. Und ich war schon mal zu Besuch und das hat sie nicht mitbekommen und die ging in ihrer robusten Art knall Tür auf und wollte schon irgendwas loslassen. Und dann sah sie, dass ich da sitze und war auf einmal so, oh, du hast ja Besuch. Auf einmal ganz entspannt und nett und ist dann wieder rausgegangen. Also die passt schon ein bisschen auf. Ja.
Ja, klar, ja. Ich finde es eine sehr interessante Beobachtung, die Frau Schmidt hier schildert, dass sich eben das Personal ganz anders verhält, wenn Angehörige da sind, wenn Besuch da ist. Du hast ja selbst auch eine Oma begleitet im Heim. Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
Also ich muss sagen, dass dort wirklich eigentlich alle immer wahnsinnig nett und hilfsbereit waren. Ich kann mich aber auch an eine Situation erinnern, da war ich mit einer anderen Angehörigen die einzige Besucherin und wir hatten uns gewundert, dass einfach gar niemand da ist. Und dann hat sich herausgestellt, dass ein Magen-Darm-Virus ausgebrochen war in einem Zimmer und dass die natürlich alle Hände voll zu tun hatten. Und da fand ich es auch gut, dass die andere Angehörige das schon wusste, wir darüber sprechen konnten und eben nicht dieses schale Gefühl bei mir blieb, heute ist ja gar niemand da, der sich kümmert. Also dieses Anwesendsein und natürlich war auch an dem Tag gut, dass ich da war, weil dann auch meine Oma einfach Unterhaltung hatte und sie ist Gott sei Dank auch nicht krank geworden.
Ja, ein Glück.
Ja, ich würde jetzt gerne nochmal zu Frau Würz kommen, weil die hat nämlich nochmal einen anderen sehr wichtigen Punkt. Ich meine, Anwesenheit zeigen ist das eine, aber wir hatten ja auch gerade schon angesprochen, dass es wichtig ist, Beweise zu haben, damit dann auch wirklich was getan werden kann. Also zum Beispiel, was du angesprochen hast, dass vielleicht die Person ein Beschäftigungsverbot bekommt oder dass ein Aufnahmestopp ausgesprochen wird, wenn sich herausstellt, dass in diesem Heim akuter oder chronischer.
Genau, ein strukturelles Problem ist, ja.
Ja, genau. Und der Tipp von Frau Würz, den hören wir jetzt noch.
Was ich aber eigentlich allen Angehörigen immer rate, ist, schreiben Sie es auf. Führen Sie für sich Gedächtnisprotokolle. Eine Verschlechterung der Stimmung, eine Verschlechterung der Pflegesituation vor Ort. Sofort für sich protokollieren, mit Datum und schriftlich erstmal festhalten.
Ich möchte da noch was ergänzen, so aus meiner Sicht. Also ich arbeite ja auch als Pflegekraft, Fachkraft nebenberuflich und die meisten Pflegekräfte, die weitaus meisten, die große Mehrheit, da bin ich mir ziemlich sicher, ergreifen ja diesen Beruf, weil sie eben auch ein soziales Anliegen haben, weil sie Menschen helfen wollen, weil sie auch Menschen ein gutes Leben erleichtern wollen, sage ich mal so ganz allgemein. Und ich würde mal unterstellen, dass jetzt auch für meine Kolleginnen und Kollegen, dass da auch eine Offenheit und ein Interesse dafür ist, zu erfahren, wenn es Kritik gibt, wenn es Probleme gibt, auch in diesem Fall jetzt auch. Ja,
ja, also ich habe auch darüber nachgedacht, dass es natürlich wir ja jetzt in dieser Podcast-Folge nicht Angst machen wollen und auch überhaupt nicht Pflegeheime verteufeln wollen, weil
ja,
wahrscheinlich gibt es auch ganz, ganz viele, die das Thema Gewalt sehr ernst nehmen. Was wir auch noch nicht richtig besprochen haben, ist ja das Thema, dass es durchaus auch Strategien gibt und die Heime ja zum Beispiel Gewaltpräventionsprogramme auch durchführen.
Genau.
Viele oder alle, ich weiß nicht.
Also es ist so, dass Gewaltschutzkonzepte in Heimen Pflicht sind. Das ist auch, also wie gesagt, Heimgesetze sind Ländersache, aber nach meinem Kenntnisstand sind in allen Bundesländern Pflicht in Pflegeeinrichtungen. Da geht's oft darum, dass man sich gemeinsam mit den Beschäftigten hinsetzt, also zum Beispiel die Heimleitung, die Pflegedienstleitung, die Qualitätsmanagerin und dann in einem Prozess herausarbeitet, wo sind bei uns Risikofaktoren für Gewaltanwendung. Also zum Beispiel, wenn ich einen hohen Anteil an Menschen mit Demenz habe im Heim, dann kann es einfach sein, dass durch dieses Verhalten, das die Menschen zeigen können, dass es manchmal
dass man auch an seine Grenzen kommt.
Dass man an seine Grenzen kommt, dass man überlastet ist, überfordert ist. Und oder dass einfach eine andere Konstellation dazu führen, dass man in bestimmten Konstellationen vielleicht zu Gewaltanwendung neigt und auch bewusst macht, welche Formen von Verhalten überhaupt als Gewalt gesehen werden müssen. Also zum Beispiel ein häufiges Thema in der Pflege ist ja das Trinken. Also man möchte immer Menschen, gerade ältere Menschen, animieren, genügend zu trinken. Und da ist man natürlich auch schnell in einem Bereich, wie ihn Frau Kämpchen vorhin angesprochen hat, ich möchte einem Bewohner etwas zu trinken geben. Er wehrt sich oder presst die Lippen zusammen, er signalisiert mir, dass er das eigentlich nicht will. Man kann sich vorstellen, dass das auch manchmal zu Situationen führt, wo die als Gewalt erlebt werden von den Betroffenen. Ja, und das, also man muss da hochsensibel sein. Und ich glaube, neben diesen Gewaltschutzkonzepten, die sicherlich wichtig sind, ist es wichtig, dass man auch Gewaltprävention im Alltag lebt. Und das heißt vor allen Dingen, dass man auch Reflexionsformate hat, sage ich mal. Dass man also Raum schafft, dass Mitarbeitende in der Pflege sprechen können über Erfahrungen, über schlechte Erlebnisse, vielleicht aber Situationen, wo sie selbst mal unbeabsichtigt Gewalt angewandt haben. Sowas gibt es immer wieder. Ich glaube, da ist niemand ganz frei davon. Und dass die Heimleitung, die Pflegedienstleitung, also auch gerade die Leitungskräfte in den Heimen, einen Raum schaffen, wo so etwas thematisiert werden kann, wo dafür die Zeit ist und wo auch eine Sensibilität in der ganzen Unternehmenseinrichtungskultur geschaffen wird für dieses Thema. Und ich glaube, dass die Pflege insgesamt, wenn ich das vergleiche mit der Zeit meiner Ausbildung, die ist schon lange her, das war so Ende der 80er Jahre, da hat sich in der Pflege insgesamt auch in der Ausbildung schon viel verbessert, was den Sensibilität für Gewalt in der Pflege angeht.
Ja, schön, dass du auch das ein bisschen positiv darstellst. Ja. Ich muss erzählen, dass auch in dem Heim, wo Frau Schmidts Großmutter untergebracht ist, es ein Gewaltpräventionsprogramm gibt. Und es wurde auch versichert, dass die Mitarbeiterin, die sich ungut verhält, daran teilgenommen hat. Offensichtlich hat es bei ihr nicht ausgereicht und es müssen weitere Schritte wahrscheinlich passieren, um die Situation jetzt dort zu entspannen. Hast du denn noch einen abschließenden Ratschlag ganz konkret für Frau Schmidt, wie sie denn jetzt die Situation weiter begleiten kann?
Ja, also was wir vorhin auch besprochen haben, das ist sicherlich ein Fall, wenn man jetzt da nicht weiterkommt im Heim, dass man auch die Heimaufsicht anspricht als Angehörige, vielleicht auch die Pflegekasse, die also ja auch die den Vertrag hat, den Versorgungsvertrag und den Versorgungsauftrag hat für die Großmutter von Frau Schmidt. Es gibt noch eine Adresse, die man, glaube ich, empfehlen kann, die wir auch in den Shownotes verlinken werden, natürlich für euch. Das Zentrum für Qualität in der Pflege. Die gibt es seit einigen Jahren. Die engagieren sich sehr für gute Pflege zu Hause, vor allem auch in Heimen und haben da auch einen Schwerpunkt, einen thematischen Schwerpunkt im Bereich Gewaltprävention in der Pflege, haben dazu einiges geforscht. Da wird man sehr fündig, auch was so Informationen und Ratschläge angeht auf der Website. Mhm. Und man findet über das Zentrum für Qualität in der Pflege auch Beschwerdestellen in der Pflege, was wir vorhin hatten. Also auch da, man kann da gezielt nach Beschwerdestellen suchen, die für das Heim, um das es mir geht, zuständig sind.
Also du bist aber auf jeden Fall auch der Meinung, dass es kein Weg ist, die Situation hinzunehmen, falls sie sich wieder verschlechtert und die Zeit abzusitzen, bis diese Pflegerin in Rente geht, sondern dass es wichtig ist, weiter dran zu bleiben.
Ja, ich finde das ganz wichtig. Also resignieren, die Gefahr ist groß, das weiß ich schon. Ist sicherlich keine Option und ich weiß auch, dass viele Menschen dazu neigen, sich mit Kritik an Heimen, an der Pflege, an der Behandlung generell zurückzuhalten, eben aus der Befürchtung heraus, was wir ganz am Anfang ja auch besprochen hatten, dass es dann Repressalien gibt und das ist ein ganz falscher Weg. Also man sollte der Sache immer nachgehen, man sollte immer auf der Matte stehen als Angehöriger, wenn es Probleme gibt. Ja, und das wirklich zur Sprache bringen.
Ich denke auch, dass es wichtig ist, dass auch einfach der Kontakt mit der Großmutter ganz eng bleibt und auch immer wieder nachgefragt wird, weil Frau Schmidt hatte ja so ein bisschen die Sorge, dass ihre Großmutter nichts mehr erzählen möchte, weil die ja eben unter dieser Angst steht, dass das sich dann für sie selbst schlecht auswirkt und diese Pflegerin sie noch schlechter behandeln könnte. Ich denke, der Austausch mit der Großmutter, vielleicht auch mit anderen Heimbewohnenden und auch mit anderen Angehörigen, hatten wir angesprochen, ist essentiell.
Genau, reden ist wichtig, gerade auch bei solchen Themen. Ja, und vielleicht abschließend nochmal den Rat, den wir schon von Frau Wirz gehört haben. Die entscheidende Botschaft ist, es schützt eure Angehörigen mehr, etwas zu tun, als nichts zu tun. Ja, das war Pflegt gefragt für heute. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Wie immer packen wir euch wichtige Links, zum Beispiel zum Zentrum für Qualität in der Pflege, in die Shownotes. Und ich möchte bei dieser Gelegenheit auch nochmal etwas trommeln für meinen Newsletter Pflege und Geld, der auch zweiwöchentlich erscheint, so wie unser Podcast. Und in dem es vor allen Dingen um Fragen der Pflegefinanzierung geht, um rechtliche Tipps, sozialrechtliche Tipps, Hinweise zu auch ja perspektivisch den Folgen der Pflegereform, die jetzt auf uns zukommen wird. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.
Unbedingt abonnieren. Ich finde deinen Newsletter wirklich sehr interessant.
Danke, Anna.
Wenn ihr übrigens auch eine Frage habt, die wir euch beantworten sollen, dann schreibt uns doch gern eine E-Mail an pflege@gesundheit-hören.de. Hören mit OE.
Und mehr Infos gibt es, wie gesagt, in den Shownotes.
Gerne abonniert unseren Podcast.
Genau, gerne. Dann verpasst ihr auch keine Folge. Die nächste kommt wieder in 14 Tagen.
Danke fürs Zuhören.
Vielen Dank.
Gesundheit hören. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau.